Ich weiß nicht, wisst ihr noch, was vorher der Fritz gesagt hat, mit den, wenn ein herrlicher Mann kommt, dann ein elender Mann und so weiter. Und ich finde, so schlecht hat er da gar nicht aufgestellt. Also, heute ist einer gekommen, ja, vom oberen Bezirk, um da die Predigt zu halten. Also, ob er sich jetzt so ausdrücken kann, so, er hat sich ganz vorne noch hochgedärft. Also, so ein elender Mann, also, ja. Goldener, okay, ein goldener Ring, ja, stimmt. Aber der fällt hier nicht auf. Ja. Also, heute soll es um Ziele gehen. Ziele, die wir im Leben haben. Ich meine, es ist ja gut, wenn man unterwegs ist, dass man ein Ziel hat. Das ist eigentlich jedem völlig klar. Wie sieht es im Leben aus? Haben wir da auch Ziele? Was ist es, was wir im Leben erreichen wollen? Und ich habe gedacht, es ist vielleicht jetzt gut, wenn wir mal am Anfang mal ja, so eine kurze Zeit der Stille haben, wo sich jeder mal überlegt, was möchte ich eigentlich in meinem Leben so erreiche, vielleicht so die nächsten 10 Jahre, was möchte ich da eigentlich erreichen und was tue ich, um die Ziele zu erreichen? Also die 2 Fragen, dass ihr die euch mal überlegt, so, was möchte ich eigentlich in meinem Leben erreichen so in den nächsten Jahren und was tue ich, um dieses Ziel zu erreichen? Ja, also ich möchte euch heute mal einiges vom Paulus erzähle. Und wir werden heute einen Text von Paulus lesen, aus dem Philipperbrief. Und der Paulus, der hat ja den Philipperbrief geschrieben während seiner 2-jährigen Gefangenschaft in Rom. Da war er ungefähr so 55 bis 60 Jahre alt. Da war er schon ziemlich alt. Weil die durchschnittliche Lebenserwartung einer Person damals in dem Römischen Reich, also ganz viele sind zuerst mal als Kinder gestorben. Ne? Und dann, wenn sie das überlebt haben, das Kinderalter, dann war es so, also Lebenserwartung 50 bis 60 Jahre. Und da war der Paulus ja schon eigentlich Oberkante. Ne? Und er konnte ja auf ein reiches und bewegtes Leben zurückschauen. Er hat die 3 Missionsreisen gemacht und dann noch am Schluss die Reise nach Rom. Er hat unzählige Menschen zu Jesus geführt. Er hat viele Gemeinden gegründet. Er hat lange theologisch bedeutsame Briefe geschrieben, die heute in der Bibel sind. Und auf sein Gebet hin wurde Menschen geheilt. Und einmal ist sogar auf sein Gebet hin ein Toter wieder lebendig geworden. Er wurde aber auch unzählige Male massiv angefeindet. Er wurde aus vielen Städten wurde mit Schimpf und Schande herausgejagt und er wurde verprügelt, er wurde ausgepeitscht, er wurde eingesperrt. Er wurde ja sogar einmal gesteinigt, so dass alle gedacht haben, er sei tot, also wie er da ausgesehen hat. Er hat einen Schiffsbruch erlebt und überlebt. Also sein Körper, das geht gar nicht anders, der muss eigentlich von Narbe übersät gewesen sein, von oben bis unten. Und er ist oft nur sehr knapp dem Tod entkommen. Und dann war da ja immer noch die Krankheit, an der Paulus litt und die Gott nicht weggenommen hat, obwohl Paulus ihn drum gebeten hat. Und Gottes Antwort war ja so sinngemäß, dass Paulus diese Krankheit braucht, um demütig zu bleiben. Ja. Und jetzt war Paulus schon mehrere Jahre in Gefangenschaft, also 3 bis 5 Jahre war er schon in Gefangenschaft. Und vermutlich trug er ständig Ketten, er erwähnt die mehrfach. Es war also jetzt nicht so angenehm. Und inzwischen in Rom, er ist in Rom und er wusste natürlich jetzt auch nicht, wie die Sache bei Kaiser Nero ausgehen wird. Was soll so ein Mensch noch für Ziele haben? Macht es für so einen Mensch in so einer Lage überhaupt noch Sinn, sich irgendwelche Ziele vorzunehmen? Und mir lese jetzt dann mal den Text, und zwar steht er in Philipper 4, habe ich da geschrieben, das ist aber falsch, Philipper 3. Philipper 3 musste sein, Verse 7 bis 14. Und eine kurze Erklärung zum Einstieg, weil es ist ein bisschen so mittendrin, fängt es an. In den Verse vorher, da setzt sich Paulus mit den Forderungen mancher Judenchristen auseinander, denen es wichtig war, dass alle Christen sich an die jüdischen Gebote halten und dass sich zum Beispiel auch Männer beschneiden lassen müsste. Die Diskussion geht da voraus. Und Paulus schreibt vorher, dass ihm das früher selber ganz, ganz wichtig war und dass aber seit seiner Begegnung mit Jesus würde ihm das jetzt nichts mehr bedeuten. Und ja, dann lese ich mal den Text. Hier steht er schon. Aber was auch immer mir Gewinn war, das habe ich um Christi willen für Verlust geachtet, damit ich Christus gewinne und in ihm erfunden werde. Um ihn und die Kraft seiner Auferstehung und die Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Nicht, dass ich es schon ergriffen habe oder schon vollendet sei, ich jage ihm aber nach, ob ich es auch ergreifen möge, weil ich auch von Christus Jesus ergriffen bin. Brüder, ich denke von mir selber nicht, es ergriffen zu haben. Eines aber tue ich. Ich vergesse, was da hinten ist, strecke mich aber aus nach dem, was vorne ist, und jage auf das Ziel zu, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Ja. Also der Kernsatz, um den es heute gehen soll, der steckt da drin. Der steckt da drin und das heißt, ich jage auf das Ziel zu. Und ich habe ja gerade vorher erzählt, also natürlich, der Paulus, der hat ja schon ganz viel erreicht. Ja? Er hat schon sehr viel erreicht. Aber er hat immer noch Potenzial gesehen, dass er irgendwie noch nicht alles voll ausgeschöpft hat. Aus seiner Sicht war es noch nicht so, ganz so, wie es hätte sein können. Und so lange wollte Paulus auf dem Gas bleiben. Und auch wenn er schon 60 Jahre alt ist, oder bald jetzt da die Altersgrenze erreicht hat, die durchschnittliche oder was. Also das Ziel, das war ihm viel zu kostbar. Von dem Ziel, von dem er da schreibt, da wollte er auch nicht nur das allerkleinste Teil verschenken, was er jetzt noch nicht erreicht hat. Das soll nichts verderben. Das war ihm einfach das Allerwichtigste, solange er gelebt hat. Und er war von nichts anderem so begeistert wie von Jesus. Das kann man da auf jeden Fall sagen. Aber von welchen Zielen spricht er denn eigentlich? Er umschreibt es in unserem Text an zwei so Stellen. Genau. Das ist jetzt ein bisschen so im Text ein wenig so verwurstelt, darum habe ich das ein wenig da rausgestellt. Er spricht einmal von einem Kampfpreis der Berufung Gottes nach oben in Christus Jesus. Das heißt Vers 13 und dann in den Verse 10 und 11, da zählt er nochmal was auf. Gemeinschaft seiner Leiden zu erkennen, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde, ob ich irgendwie hingelangen möge zur Auferstehung aus den Toten. Also das ist jetzt ein wenig so die Ziele, die er da so beschreibt und die wollen wir uns jetzt mal ein bisschen näher anschauen. Gehen wir zuerst mal zu dem Punkt 1, hin zu dem Kampfpreis der Berufung Gottes. Also was Paulus mit dem Kampfpreis meint, wenn er das schreibt, das macht er in anderer Stelle ja auch. Da schreibt er zum Beispiel im 1. Korinther 9, Vers 1. Korinther 9 was drüber. Und da meint er eigentlich das, was wir so unter einer Siegermedaille verstehen. Also eine Medaille, die ein Sieger eines Sportwettkampfs bekommt. Und den Kampfpreis, den bekommt der, der gut gekämpft hat oder der am besten gekämpft hat. Und ich sehe so, dass es da nicht so um die Frage geht, ob wir jetzt Christ sind oder nicht. Es geht hier jetzt nicht so um die Frage der Errettung, sondern es geht darum, wenn wir dann Christen sind, wie wir dann als Christen leben. Jesus hat ja auch immer wieder von Belohnungen gesprochen, die Gott denen Menschen geben will, die ihm gehorchen und die sich für sein Reich einsetzen. Und das betrifft also diese Ebene. Ja. Und für Paulus heißt gut zu kämpfen, heißt zunächst einfach mal das ganz treu zu tun, zu was Gott ihn berufen hat. Da sind wir dann gleich im nächsten Begriff bei der Berufung. Was ist die Berufung? Natürlich ist die letzte Berufung für jeden Christ, letztendlich im Himmel den Platz einzunehmen, beziehungsweise den Anteil am Reich Gottes einzunehmen, der uns am Schluss zugedacht ist. Das ist so das ganz Große. Ja. Aber Berufung für einen Weg oder Berufung für eine Aufgabe, das fängt ja schon jetzt an, nicht erst, wenn wir dann in den Himmel eingehen. Das fängt ja schon jetzt an, hier und in diesem Leben. Klar, und da stellt sich dann die Frage, was ist denn unsere Berufung? Welcher Berufung können oder sollen wir denn überhaupt nachjagen? Und Paulus hatte ja da das Glück, ich tue jetzt mal Glück ein bisschen in Anführungszeichen setzen. Paulus hatte das Glück, dass Jesus ihm ganz klar und deutlich seine Berufung gezeigt hat. Und das, als Paulus ihn eigentlich noch gar nicht gefragt hat. Eigentlich ganz, ganz früh, zum ganz frühen Zeitpunkt, hat Gott Paulus schon seine Berufung gezeigt. Und zwar gleich bei seiner Bekehrung hat Gott durch den Ananias den Paulus ausrichten lassen, was seine Berufung ist. Das steht in Apostelgeschichte 9. Das lesen wir einmal. Der Herr aber sprach zu ihm, also zu Ananias: Geh hin, denn dieser Paulus ist mir ein auserwähltes Werkzeug, meinen Namen zu tragen, sowohl vor Nationen als Könige und Söhne Israels. Denn ich werde ihm zeigen, wie vieles er für meinen Namen leiden muss. Das ist gleich an Paulus gesagt worden, eigentlich bei seiner Bekehrung. Und ja, vielleicht fällt euch auch auf, steht was von Leiden. Okay, jetzt können wir sagen, ja, Paulus, er hat es ja gut gehabt, er wusste ganz klar seine Berufung und ich weiß sie eventuell vielleicht auch nicht, obwohl ich Gott gefragt habe, im Gegensatz zum Paulus, der es auch so gesagt gekriegt hat. Aber Vorsicht, muss man da sagen, die Berufung zu wissen ist das eine und sie treu auszuführen ist das andere. Da ist nämlich auch unser Gehorsam gefragt. Gehorsam, das sehen wir nachher noch, das ist unser Part. Da können wir uns durchaus auch für andere Wege entscheiden und viele machen das auch. Und Paulus hat sich seiner Berufung bis zum letzten Atemzug verschrieben. Und er hat die Berufung nicht einfach so ganz brav und ja, so mechanisch halt ausgeführt, dass er halt gemacht ist, sondern er ist ihr regelrecht nachgejagt. Das heißt, er ist auch mit seinen ganzen Emotionen und mit seiner Kraft, mit seiner Seele, mit seinem ganzen Menschsein, mit allem, was er hat, hat er sich leidenschaftlich dafür eingesetzt, nach dieser Berufung zu leben. Und auch wenn die Berufung schwer war, sie war schwer, ne? Also da war Leid drin, ganz viel. Wir wissen ja, was es für Paulus bedeutet hat, Und natürlich, Gott hat ihm da die Kraft dazu gegeben, diesen Weg zu gehen. Aber Paulus musste sich auch zum Gehorsam dafür entscheiden. Und das hat er konsequent und hat es von Herzen getan. Ja, Berufung. Vielleicht hat Gott zu uns nicht so deutlich geredet, als wir ihn nach der Berufung gefragt haben, oder vielleicht auch gar nicht. Aber vielleicht gibt sich die Berufung ja aus dem, was er uns für Gabe gegeben hat. Und jeder hat ja Gabe gekriegt, ganz unterschiedliche. Und der eine mehr, der andere weniger. Also ich denke, ihr kennt wahrscheinlich alle das Gleichnis von den anvertrauten Pfunde. Und da wird es auch ganz deutlich. Also Paulus hat es wahrscheinlich jetzt so nicht gekannt oder ja nicht direkt von Jesus gehört, aber er wollte auf jeden Fall sehen, wie die Knechte, die mit ihren anvertrauten Pfunde wirklich arbeiten und sie vermehren. Und ich glaube, er wollte das nicht irgendwie aus Angst oder vor irgendwelcher Strafe von Gott, sondern weil er selber davon überzeugt war, dass es wirklich so das Beste und das Sinnvollste ist. Ja, das zur Berufung. Dann kommen wir mal zu der zweiten Formulierung, die ist auch hochinteressant, wenn man sich es genauer anguckt. Da steht es ja schon, schön. Und ja, Paulus beschreibt es so, Gemeinschaft seiner Leiden, indem ich seinem Tod gleichgestaltet werde. Und dann steht da auch noch was von der Auferstehung der Toten. Und man könnte ja sagen, also das ist eigentlich das Leben Jesu. Das ist ja, eigentlich heißt es Sein wie Jesus. Ja, da wird auch nachgezeichnet, Gemeinschaft seiner Leiden, einfach Leiden, Sterben und Auferstehen. Das ist ja eigentlich das Leben Jesu gewesen. Und eines ist auch klar, von den Aspekten, die hier aufgezählt wären, hat Paulus eigentlich letztendlich nur eines als Ziel. Das ist die Auferstehung. Auferstehung von den Toten. Ja, und Auferstehung von den Toten, da kann man auch ganz allgemein dazu sagen, das sagt man auch nachher noch, das ist einfach die Auswirkung der Kraft Gottes im Leben des Paulus. Am Ende wird es tatsächlich so sein, am Ende der tatsächlichen Auferstehung, da wird letztendlich das der einzige Zustand sein. Wenn wir im Himmel sind, da wird es dann kein Leid mehr geben und kein Tod mehr, da wird nur noch die Auferstehung und die Kraft Gottes sein. Natürlich ist das eigentlich das, was Paulus letztendlich auch gewollt hat. Aber um Paulus ist klar, und von Jesus wurde es ihm also vorhergesagt, auf dem Weg zu diesem wunderbaren Ziel, zur Auferstehung, da gibt es Zwischenetappe. Da gibt es Zwischenetappe. Bis wir dort an dem großen Ziel sind, Auferstehung der Toten, da ist vorher Gemeinschaft seiner Leiden, da ist seinem Tod gleich gestaltet werden. Und die zwei Zwischenetappen, die zählte Paulus genauso als seine Ziele auf, weil er weiß, er muss sie nach dem Willen Gottes durchlaufen. Genauso war es übrigens auch bei Petrus. Ja, die letzte Begegnung von Jesus und Petrus, die uns im Johannesevangelium übermittelt ist, am See Genezareth, das sagt ja auch, da deutet es Jesus auch an, dem Petrus, dass jedem klar war, Herr, er wird sterben, eines Tages wird er als Märtyrer sterben. Genau. Und ich meine, die stehen jetzt irgendwie so da, die drei Ziele oder die drei Etappen, jetzt müssen wir es noch ein bisschen auf uns runterbrechen vielleicht. Also Auferstehung wird ja auch als Kraft Gottes bezeichnet, selbst hier bei uns im Text. Ja. Auferstehung, natürlich, im Schluss ist die Auferstehung für alle Christen. Und die Kraft Gottes wird aber schon vorher auch wirksam. Die Kraft Gottes, die wird auch vorher wirksam, wenn uns zum Beispiel Gott Geistesgabe gibt, ja, oder wenn wir Vollmacht im Glaube haben, in Glaube und Gebet, wenn wir Erkenntnisse haben, wenn wir die Fähigkeit haben, Gottes Wille zu erkennen oder seine Stimme zu hören. Das sind eigentlich alles so Sachen, wo Gottes Kraft in unserem Leben wirkt, ja, und das sind eigentlich wirklich die tolle Sache, ja, die man sich als Christ echt wünscht. Und das sind eigentlich auch die Schätze, von denen Jesus sagt, sammelt diese Schätze. Ja, sie sind für Ewigkeit, in Ewigkeit gelten sie. Sie werden nie vergehen und sie werden im Himmel gesammelt. Und sie, auch jetzt schon, werden sie ihre Auswirkungen haben hier auf der Erde in unserem Leben. Und da ist so, bei der Gotteskraft, da ist nur Gott aktiv. Ja? Also in der, wenn wir da sind, das ist nur etwas, was wir von Gott empfangen können. Gott ist aktiv, er kann sie uns schenken. Wir sind nur die Empfangenden. Wir können da gar nichts dazu machen. Wenn es allerdings um die zwei erste Sachen geht, ja, Leiden oder Steigerung des Leidens, wenn es vielleicht einmal in den Tod geht, was für manche der Fall war und für manche der Fall ist, da sind wir gefragt, und zwar geht es darum, gehorsam zu sein. Es geht darum, den Gehorsam nicht zu verweigern. Man sieht es jetzt zum Beispiel auch wunderbar beim Paulus. Ne? Am Ende der dritten Missionsreise, als es klar war, jetzt soll es nach Jerusalem gehen für den Paulus. Und ihm war auch klar, ihm das wird Gefangenschaft bedeuten. Er hat die ganze Jahre hat er frei umhergehen können, jetzt wird es in die Gefangenschaft gehen. Und so wurde das Paulus ja auch von anderen Propheten vorhergesagt. Ja, das steht alles in der Apostelgeschichte. Und es war auch klar, dass er die Christen aus seiner bisherigen Gemeinde, die er wirklich ins Herz geschlossen hat, die wird er nie mehr sehen. Das war auch klar. Und viele denn von diesen Christen, denen war das auch klar, und die versuchten, Paulus davor abzuhalten, nach Jerusalem zu gehen. Und ihn selber hat es natürlich auch extrem geschmerzt, dass er viele oder dass er alle nie mehr sehen wird. Aber er war gehorsam und ging. Und so begann dann seine mehrjährige Gefangenschaft. Da war der Gehorsam notwendig. Ich meine, so wird es ja auch von Jesus geschrieben in einem gleichen Brief, Philipper 2, Vers 8 und 9. Da schreibt Paulus von Jesus, er erniedrigte sich selbst und wurde gehorsam bis zum Tod, ja zum Tod am Kreuz. Darum hat Gott ihn auch erhoben und ihm den Namen verliehen, der über alle Namen ist. Also auch hier, da war erst der Gehorsam, wird da betont, war notwendig, dann die Erhöhung durch Gott, die besondere Kraft Gottes, die Auferstehung. Und ich meine, das kann man einfach mal kurz zusammenfassen, das ist ein biblisches Prinzip oder ein göttliches Prinzip. Damit die Kraft Gottes in unser Leben kommen kann, ist zuerst mal auch Gehorsam notwendig. Oder anders gesagt, wenn wir von Gottes Kraft so wenig sehen, liegt es vielleicht auch daran, dass wir nicht im Gehorsam den Weg gegangen sind, zu dem er uns berufen hat. Das kann man heute an vielen Stellen gar nicht mehr sagen. Ja, aber nicht nur erst, wenn wir dann da sind, in der Kraft Gottes oder wenn wir die in der Auferstehung oder wenn wir beschenkt wären mit seiner Gabe, nicht erst da fließt Gottes Gnade und Gottes Segen, sondern auch schon vorher im Leid. Das sieht man auch jetzt beim Paulus wunderbar. Wir wissen ja, dass Gott in der Zeit seiner Gefangenschaft, dass er da eigentlich wunderbare Dinge geschehen gelassen hat. Und dass er da wunderbare Dinge draus gemacht hat. Ja, das sind mehrere wichtige Briefe entstanden in der Gefangenschaft. Oder wenn man anguckt, was allein um den Schiffbruch, der ja bei der Insel Malta, was da sich alles ereignet hat beim Schiffbruch selber und auch die Monate danach, das waren ja Wunder und Heilungen ohne Ende. Ja. Und Gott hat dann zu Paulus gesagt, bevor das Schiff unterging, das ist mir erst dieses Jahr mal wieder aufgefallen, Gott hat dir alle geschenkt, die mit dir fahren. Und an einer anderen Stelle heißt es, es waren 276 Seelen, also 276 Leute auf dem Schiff. Und ich kann mir gut vorstellen, dass es eigentlich bedeutet, wenn Gott ihm alle geschenkt hat, das bedeutet, dass sie letztendlich sehr beeindruckt, dass viele Christ geworden sind und vielleicht sogar alle Christ geworden sind. Von den Leuten, die da auf dem Boot waren, nachdem sie gesehen haben, wie Gott durch Paulus handelt, ja, und wie er Eindrücke kriegt und Prophetie von dem, was passiert. Und wenn man sich danach hält, dann, oder wie alles genauso eintrete ist und wo sie gesehen haben, wie Heilungen geschehen später auf der Insel. Also selbst in den Leidenszeiten hat Gott einfach, Gott konnte da wunderbar was draus machen und Gott hat hier schon ganz reiche Segen gewirkt. Ja, Gott kann aus schweren Wegen was Wunderbares machen. Natürlich hat Gott auch viele schöne Wegestrecke vorbereitet, ist ja auch klar. Ne? Und für die schwere Wegstrecke, die er vielleicht Paulus oder auch uns oder irgendjemand anders zugedacht hat, da hält er die Kraft dafür bereit. Es ist ja jetzt sowieso, ich meine, mit dem Leiden, das sieht ja bei uns ganz anders aus, natürlich. Ja. Wir müssen in unserer Zeit, in unserem Land, sowieso längst jetzt nicht die Leiden auf uns nehmen, wie der Paulus oder wie Petrus oder sogar wie Jesus. In vielen Ländern ist es so, auch heute. Aber das Leiden in Anführungszeichen, das kann bei uns schon so aussehen, dass Gott uns Wege führt, die wir eigentlich jetzt selber gar nicht so möchten. So sehe ich das leider. Und wenn Gott uns solche Wege führen möchte, die wir eigentlich gar nicht möchten, sind wir dann bereit, diese Wege zu gehen? Oder vielleicht möchte Gott, dass wir eigene Wege, krumme Wege, die wir uns selber gewählt haben und die uns lieb geworden sind, Gott möchte, dass wir die verlassen und bringen wir dann Gott gegenüber den Gehorsam auf, den Gehorsam, der ihm als Gott gebührt. Ich habe das einmal ein bisschen erlebt, also leider, naja, ist vielleicht ein bisschen ein großer Begriff. Aber wenn man jetzt ein Auto reparieren lassen muss, kostet es ja viel Geld, das wisst ihr ja. Und jetzt war es bei uns, war es früher so, wir haben da halt so einen Freund gehabt, Freund der Familie, der hat es ganz günstig gemacht, der hat so Werkstatt gehabt und so weiter und das war eine super Sache. Und auch ich habe dann irgendwann mal ein Auto gehabt und ja, da ist mir irgendwann mal so gekommen, der möchte es eigentlich schwarz, ja, der hat es ja gar nicht angemeldet. Das kann nicht Gottes Wille sein. Und dann habe ich noch gesagt, also hör ich zu, ich gehe jetzt in eine andere Werkstatt, in eine normale Werkstatt und wenn du, also ich würde empfehlen, meld was an und so, er war dann auch Meister, meld was an und dann komme ich wieder zu dir. Ja, und dann bin ich in eine andere Werkstatt gegangen, eine Weile und habe da Geld gezahlt. Und tatsächlich, er hat dann was angemeldet, ja, und dann bin ich wieder zu ihm gegangen. Und das war sehr gut auch für ihn selber, weil irgendwann ist schon mal angezeigt worden, ist Polizei gekommen, und weil die hinten denkt, es sei nicht angemeldet. Ja, dann war alles angemeldet, war alles in Ordnung. Ja. Hätte er da nichts angemeldet gehabt, dann hätte es ihn aber wahrscheinlich ganz ordentlich hochgenommen. Also so viel zu dem Leid in Anführungszeichen, ja, was vielleicht bei uns heute auch dran ist und da ist einfach wichtig, dass man gehorsam lebt. Also, was ist das Fazit heute? Paulus, er war natürlich ein ganz besonderer Apostel, ist uns ja auch klar. Sollen oder müssen wir uns ihm zum Vorbild nehmen? Wir ganz normale Christen des 21. Jahrhunderts. Also Paulus schreibt jetzt gerade in dem Philipperbrief, die Philipper, denen sagt er schon ganz wortwörtlich, nehmt mich zum Vorbild oder macht es genauso, wie ich es mache. Und die Philipper, das waren auch ganz normale Christen, so wie wir, und das waren auch keine Überapostel. Und ja, das ist sowieso so eine Hauptbotschaft, so ein Dauerbrenner, der immer wieder in den Briefen des Neuen Testaments zu lesen ist. Die Briefe, die sind ja eigentlich alles an Christen geschrieben. An ganz normale Christen. Und Paulus und Petrus und auch Johannes und die Autoren der Briefe, denen war das immer ein sehr großes Anliegen, dass die Christen nicht irgend so ein träges, lustloses, kraftloses Christsein leben. Ihnen war es ein Anliegen, dass die Christen nicht die Gnade halt so billig wie möglich irgendwie mitnehmen, sondern ihnen war es ein Anliegen, dass die Christen, dass sie sich nach der Kraft Gottes ausstrecken. Ja, und dass sie das erreichen wollen, was Jesus für sie bereithält, und zwar möglichst alles. Und dass da nichts davon irgendwo verdirbt. Und dass sie sich für das hingebe, was Jesus für sie und auch für andere bereithält. Es geht nicht nur darum, dass wir unsere eigene kleine Seele, dass die gerettet wird. Das ist natürlich auch wichtig. Ja? Das ist zunächst einmal das Wichtigste. Aber wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann sollen wir als solche leben. Und es wäre fatal, wenn wir dann denken, ja, jetzt bin ich ja gerettet, jetzt bin ich ja in Sicherheit. Und die restlichen Jahre, die so auf der Erde so noch, die mir da verbleiben, die versuche ich jetzt halt so schön wie möglich zu machen. Und letztendlich lebt man dann genauso wie alle anderen auch. Sondern, wenn wir Kinder Gottes geworden sind, dann soll man einfach auch so leben. Und das, was Jesus auf dem Herzen hat, dieser Jesus, der ja aus Liebe für uns alles gegeben hat, das, was dieser Jesus auf dem Herzen hat, wollen wir uns das nicht auch auf unser Herz nehmen und für ihn leben, mit allem, was wir sind und mit allem, was wir haben. Amen.